Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Ja, manchmal ist es doch so, dass die Sachen sich anders entwickeln, als man glaubt. Beim Reisen ist das sogar relativ häufig der Fall. Bei uns im Radio, wir bereiten natürlich alles sorgfältig und von langer Hand vor, aber diesmal hat es uns quasi erwischt. Eigentlich sollte diese heutige Ausgabe der Reisenotizen aus Berlin kommen. Das tut sie auch, aber wir sind nicht auf der Messe, auf der ITB, der weltgrößten Tourismusmesse, Internationale Tourismusbörse Berlin, so heißt das ja. Sie werden es gehört haben, die ist nämlich abgesagt. Und deswegen stehen wir nicht auf der Bühne in der Halle 4, haben keine Live-Musik, aber deswegen trotzdem schöne. Und es ist uns gelungen, aber Gäste einzuladen, sozusagen hier zu behalten in Berlin, die normalerweise jetzt eben dort auf der Bühne in der Halle 4 auf der ITB stehen sollten. Ich freue mich also, dass wir sozusagen eine kleine ITB-Sendung machen können. Und genauso, dass wir Unterschlupf gefunden haben im Deutschlandradio-Studio hier in Berlin. Deutschlandfunk Kultur gibt uns heute Gastrecht und so kann diese Sendung von hier kommen. Wir haben sie genannt Studio statt ITB. Der Sonntagsspaziergang aus Berlin. Schön, dass Sie zugeschaltet haben, dass Sie mit dabei sind. Und ich werde Ihnen gleich die Gäste vorstellen, die wir hier versammelt haben. Die Republik ist ein wenig zusammengeschaltet. Wir haben eine Leitung nach Stuttgart. Da sind zwei, die eigentlich auch heute hier sein sollten, nicht gereist sind. Und die zwei anderen sage ich Ihnen gleich, wer hier ist. Also, herzlich willkommen zum Sonntagsspaziergang. Andrea Stopp ist am Mikrofon. Der Sonntagsspaziergang aus Berlin. Ich habe es schon gesagt, nicht von der ITB. Bei mir im Studio hier in Berlin Anja Blacher. Und wenn Sie diesen Namen schon mal gelesen haben in der letzten Zeit, dann waren Sie mindestens, meine Damen und Herren, genauso erstaunt wie ich. Denn diese junge Frau hat etwas gemacht, was ihr keiner so leicht nachmacht. Sie ist alleine zu Fuß aus eigener Kraft durch die Antarktis gelaufen, gefahren mit Ski zum Südpol. Herzlich willkommen, Anja Blacher.
Vielen Dank.
Wann ist denn das gewesen?
Ich bin von Anfang November bis Anfang Januar unterwegs gewesen. Also ich bin jetzt gut anderthalb Monate auch schon wieder zurück von der Expedition.
Mhm. Schon wieder zurück. Zurück heißt in Zürich, da arbeiten Sie bei der Swisscom. Sie sind gebürtig aus Bielefeld. Das haben Sie wahrscheinlich damals in Ihren Kindertagen noch nicht ahnen können, dass es Sie mal zum Südpol vertreibt?
Nein, tatsächlich. Meine Kindheit, Jugendzeit habe ich fernab von Bergen, fernab von Schnee und Eis, fernab von der Antarktis verbracht und bin erst sehr, sehr spät, vor rund 5 Jahren, überhaupt das erste Mal auf eine Expedition gegangen und habe mich dann nach und nach immer mehr in diese Expeditionswelt reinziehen lassen. Und aus all diesen Inspirationen und Ideen kam dann später auch der Impuls zur Antarktis-Expedition.
Ja, ganz schön Meriten auch erworben. Diverse Kletterrekorde, die Sie da gewonnen haben 2017 als jüngste Deutsche auf den Mount Everest. Da können wir vielleicht gleich noch was dazu sagen. Eben nur, dass mit unsere Hörerinnen und Hörer ein wenig ein Bild haben von Ihnen, 29 Jahre alt. 2019 im vergangenen Jahr, da waren Sie tatsächlich als erste Frau auf dem K2?
Als erste deutsche Frau.
Als erste deutsche.
Mhm. Genau. Es gab schon 10 andere Frauen, die es ohne Flaschensauerstoff auf den K2 in der Geschichte geschafft haben. Und ich war damit dann die 11. Frau und die erste deutsche Frau. Mhm.
Und da wird sie nicht verwundern, dass wir dieses Gespräch auch unter dem Titel Not Bad for a Girl, und wir werden gleich ausführlich begründen, was damit gemeint ist, mit diesem Satz, es ist unglaublich, was diese junge Frau geleistet hat. Schön, dass Sie da sind, dass Sie Zeit haben, auch bis 13 Uhr hier an der Sendung teilzunehmen. Und ich stelle Ihnen denjenigen vor, der gegenüber sitzt, das ist Dirk Rohrbach. Hallo, Herr Rohrbach.
Hallo.
Der Dirk Rohrbach hat was ähnlich, Entschuldigung, darf ich das sagen, Verrücktes gemacht. Der war auch alleine unterwegs und deswegen sitzen Sie beide heute hier gegenüber. Frau Blacher war alleine unterwegs, 58 Tage zum Südpol. Und Dirk Rohrbach, wie lange sind Sie alleine in Ihrem Holzkajak und anderen Verkehrsmitteln unterwegs gewesen?
135 Tage, aber längst nicht so gewonnen. Extrem wie Anja. Nee, Anja hat gewonnen, Anja ist härter.
Aber die Extremität bestand bei Ihnen darin, dass Sie zum Großteil mit einem Kajak über Missouri und Mississippi gepaddelt sind. Ja. Von wo bis wo?
Von der Quelle bis zum Meer, dieser Gedanke, der sich in den letzten Jahren immer mehr so durchgesetzt hat, wirklich Flüsse vom Beginn bis ganz zum Ende zu fahren. Und ich wollte eben das längste Flusssystem Nordamerikas, das viertgrößte der Welt, befahren, von der Quelle bis zum Meer. Und das war eben Missouri, 4000 Kilometer und dann nochmal die Zieletappe bis zum Golf, nochmal 2000 Kilometer.
Das sagt sich so leicht, ich wollte das mal.
Ja, ja, das habe ich auch gedacht, dass das total leicht wird, weil ich habe schon andere Reisen gemacht. Ich war auf dem Yukon schon von der Quelle bis zum Meer und hatte mir vorgenommen, jetzt machst du mal alles richtig. Und der Fluss hat gesagt, nee, ich zeig dir mal, wo es lang geht.
Und Sie werden uns ein wenig zeigen, wo es lang gegangen ist dann heute. Willkommen auch im Sonntagsspaziergang. Leo Siebert und Sebastian Ohlert, die hören uns in Stuttgart, Sie beide. Sind Sie da?
Ja, ja, sind wir.
Ein doppeltes Ja, und das hängt auch damit zusammen, dass die beiden Partner sind. Sebastian ist 36 und die Leo Siebert ist 35 Jahre alt, Diplompädagogin.
Ganz genau.
Und davor, vor der Reise, über die Sie uns heute berichten wollen, waren Sie Bildungsreferentin für nachhaltige Entwicklung und interkulturelle Trainerin. Mhm. Interkulturelle Trainerin, nachhaltige Entwicklung. Sie haben was Nachhaltiges gemacht, Leo Siebert. Erzählen Sie, was Sie gemacht haben.
Ja, wir sind ohne Flugzeug einmal um die Erde gereist in 1011 Tagen. Und sind eigentlich aufgebrochen mit dem Plan, für ein Jahr unterwegs zu sein, voraussichtlich in Asien. Das war alles noch gar nicht so ganz klar. Und haben dann aber während der Reise festgestellt, ach, eigentlich gefällt uns das so gut. Und es zieht uns nichts unbedingt so ganz verpflichtend jetzt schon wieder zurück nach Hause. Wir verlängern einfach. Und dann sind es im Endeffekt 2 Jahre und 10 Monate geworden, die wir auch relativ ungeplant tatsächlich einmal um die Erde gereist sind und alles halt ohne ein einziges Flugzeug zu nutzen.
Hatten Sie denn da, Sebastian Ohlert, Ihre Jobs gekündigt?
Ja, die haben wir davor gekündigt. Eigentlich wollte ich so ein Sabbatical machen, das ging damals nicht. Und dann habe ich meinen Job gekündigt. Und bei Leo, ihr Job ist ausgelaufen, das war eine Elternzeitvertretung.
Und jetzt, wo Sie zurück sind, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, Sebastian Ohlert ist Wirtschaftsingenieur. Jetzt, wo Sie zurück sind, konnten Sie da wieder in die alten Berufe rein?
Bislang noch nicht. Wir sind gerade noch ein bisschen am Überlegen, was wir jetzt machen wollen, weil wir wollen irgendwie nicht genau das Gleiche machen wie vor der Reise. Und wir werden jetzt im April nach Augsburg ziehen und dann dort was suchen, was wir machen wollen.
Genau, wir sind jetzt erst seit 3 Monaten wieder zurück und sehen das noch ein bisschen als so eine Phase des Wiederankommens und Eingewöhnens und Überlegen, was wir eigentlich jetzt machen wollen und ja, in welche Richtung wir gerne unser Leben weiter gestalten möchten.
Ja, weil das war ja eine lange Zeit, 34 Monate waren Sie unterwegs, 3 Jahre hat das Ganze gedauert, 33 Länder, von Deutschland eben ausgehend, sparen wir uns das Ganze aufzuzählen, das ist so ziemlich alles drin, was man da so bereisen kann. Österreich, damit hat es begonnen und geht dann Usbekistan, Tadschikistan, Kasachstan, China, in China sind Sie gewesen, das können Sie alles uns viel besser erzählen. Aber nochmal ganz kurz zurück zu dieser Grundidee, Sie sind also gestartet und haben gesagt, wir schauen mal, wie weit wir kommen, aber wir besteigen kein Flugzeug.
Genau. Wir hatten immer schon so diesen Traum, mal eine lange Reise zu machen. Und lang war da damals in dem Traum so vielleicht ein Jahr. Also ja, genau, das kam uns unglaublich lang vor und dachten, wir wollen losziehen, wir wollen irgendwas erleben, aber wir möchten das gerne ohne Flugzeug ausprobieren. Und der Hintergrund ist der, ich war ja Bildungsreferentin für nachhaltige Entwicklung. Das heißt, so mit einem nachhaltigen Leben habe ich mich sowieso schon auseinandergesetzt. Und also war es klar, aus Gründen der Nachhaltigkeit und der Umwelt zuliebe, dass wir dachten, naja, Fliegen ist immer so, wenn man keine Zeit hat und wirklich ganz unbedingt wohin möchte, dann steigt man ins Flugzeug. Wir haben jetzt ja Zeit und dann geht es natürlich wunderbar auch ohne Flugzeug. Und zusätzlich kam aber auch noch der Gedanke, dass wir dachten, also früher, bevor Flugzeuge überhaupt so populär waren wie momentan, sind Leute ja auch gereist. Da ging das auch, da war das Reisen irgendwie anstrengend und hat lange gedauert und war staubig vielleicht und man ist durchgeschüttelt worden. Und wir dachten, das wollen wir auch so ein Stück weit erleben. Wir wollen einfach gucken, was passiert denn unterwegs. Und genau.
Aber wenn Sie sagen, wir wollten gucken, ging es Ihnen um die eigene persönliche Erfahrung oder wollten Sie auch der Welt was beweisen, dass Sie sagen, guckt mal, es geht auch anders mit dem klimaschonenden Reisen?
Also am Anfang war es mehr so ein Experiment. Wir wussten auch gar nicht, ob es überhaupt geht oder wie weit wir kommen. Aber wir haben gesagt, jetzt fahren wir mal so los und dann schauen wir, wie weit es geht. Und ja, aber dann je weiter wir unterwegs waren, je weiter wir gekommen waren, dann wurde das immer mehr, dass wir gesagt haben, nee, das muss auch irgendwie anders gehen. Es gibt immer eine andere Möglichkeit, weiterzukommen.
Und diese anderen Möglichkeiten, davon werden Sie uns gleich berichten, die bestanden auch im Fahrradfahren. Sie sind in Vietnam mit dem Bike unterwegs gewesen. Im Containerschiff, da muss ich dann gleich fragen, die blasen ja auch jede Menge Dreck raus. Ja. Aber da werden wir gleich drüber reden mit dem Containerschiff und alles mögliche andere. Jedenfalls Leo Siebert und Sebastian Ullert. In Stuttgart sitzen Sie bei den Kollegen vom SWR. Vielen Dank für das Gastrecht. Und Sie haben ja mitbekommen bei mir hier im Studio Anja Blacher, die hört Ihnen auch interessiert zu. Alles ein wenig extreme Menschen, die heute hier zusammengekommen sind. Und Dirk Rohrbach, alle zusammen berichten und erzählen heute von ihren persönlichen Abenteuern, die ein wenig unter diesem Motto stehen. Es ist etwas ganz Besonderes und es ist ein großes Gut und auch eine große Chance, überhaupt reisen zu dürfen und Erfahrungen zu machen, die man in Büchern alleine so nicht erlangen kann. Sie hören den Sonntagsspaziergang. Bleiben Sie bei uns. Aldı da yapacağı ömür Kün nuru bizge tögüldü Ce gümüşüm aşçı gömüldü Gül dödüp cürüm ötölü Gül gündü yapacağı Yaşıldı gizli cayın aylı, yaş oğuz kanca kim Der Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk, das waren Klänge aus Kirgisistan. Die Kirgisen wären A, jetzt auch auf der Messe, auf der ITB gewesen. B, hätten sie womöglich live dann in unserer Sendung gesungen. Es ist anders gekommen. Wir sitzen warm im Studio. Ich freue mich, dass meine Gäste bei mir sind. Leo Siebert und Sebastian Ullert aus Stuttgart zugeschaltet. Das sind die beiden, die nachhaltig Gereiste sind. Das haben wir gerade schon angedeutet. In Kirgisistan sind sie auch vorbeigekommen, ne? Leo Siebert.
Ja, da waren wir auch und das war so nach 6 Monaten Reise circa sind wir dort angekommen und das war das erste Land, wo wir dachten, hu, jetzt brauchen wir mal eine Pause und dass uns das glücklicherweise mit den Einreisebestimmungen auch sehr leicht gemacht hat und wir 2 Monate dort waren.
Kann man sich eigentlich im Nachhinein noch so genau erinnern? Also wenn man 3 Monate unterwegs war, verwechselt man dann nicht dann schon mal, war das jetzt in Usbekistan oder war das in Tadschikistan, was uns begegnet ist?
Ich würde sagen, im Großen und Ganzen können wir uns da ganz gut dran erinnern. Was auch daran liegt, glaube ich, dass je länger man reist, desto langsamer ist man ja auch unterwegs und ja, man kann natürlich gar nicht mehr so viel aufnehmen irgendwann und dementsprechend hat sich auch so unser, das Pensum so immer weiter verringert eigentlich, wie oft wir zum Beispiel so klassisches Sightseeing gemacht haben. Das war am Ende überhaupt gar nicht mehr häufig. Und es war dann doch mehr auch einfach ein bisschen Leben vor Ort und gucken, wie, was machen die Einheimischen hier und versuchen, mit Menschen in Kontakt zu kommen.
Gab es denn auch mal im Verlauf der Reise einen Punkt, wo sie nicht weiter konnten in die Richtung, in die sie wollten, weil sie dann hätten das Flugzeug nehmen müssen?
Ja, wir wären eigentlich gerne nach Sri Lanka gefahren von Indien aus und haben dann lange versucht, ob es irgendeine Fährverbindung gibt rüber. Gab aber keine, wir konnten keine ausfindig machen und dann haben wir es am Ende eben nicht gemacht, sind wir nicht hingefahren.
Also Sie haben die Route dann danach gerichtet, was eben möglich, möglich war. Nochmal kurz zurück, das haben wir angesprochen, Bike, die Fahrräder, die haben Sie sich in Vietnam besorgt.
Genau, dort haben wir Couchsurfing gemacht bei einer netten Familie und haben irgendwie Lust gehabt, mal was anderes zu machen, als mit dem Bus von dem klassischen Tourisport hin und her zu fahren. Und haben dann gedacht, wieso versuchen wir nicht einfach mal mit dem Fahrrad das Land zu bereisen. Und haben dann mit Hilfe unserer Gastgeber zwei gebrauchte Fahrräder gekauft und sind damit losgeradelt.
Und dann dort wieder stehen gelassen an der Laterne, nachdem sie durch waren?
Also gekauft haben wir sie in Ho Chi Minh City, ganz im Süden. Und verkauft haben wir sie dann grob in der Mitte des Landes. Für mein Fahrrad haben wir eine vietnamesische Frau gefunden, die das gerne haben wollte. Und Sebastians Fahrrad, weil es einfach ein bisschen auch zu groß war für die lokalen Männer, konnten wir dann nachher dem Fahrradverkäufer wieder quasi zurückverkaufen für ein bisschen günstiger, aber genau.
Also auch das sehr nachhaltig. Es gab Etappen, da haben Sie den Bus genommen oder auch den Zug. Also das war durchaus mit drin in Ihrer Reiseroute.
Ja. Genau, also so an Stelle 1 der gereisten Kilometer ist der Bus, weil gerade beispielsweise in Mittelamerika leider gar nicht viele Züge vorhanden sind. Aber ganz direkt danach, ja, ist der Zug und wir, so unsere letzte Bus- wie auch Zugfahrt waren beides jeweils 40 Stunden. Da so
da läuft Frau Blacher ja zum Südpol.
Ja, das stimmt.
Eine Etappe. Nur mal gerade da ganz kurz, Frau Blacher, weil wir bei der Frage sind. Wie weit kommt man pro Tag, wenn man über die Antarktis wandert?
Ich habe im Schnitt rund 24 Kilometer pro Tag gemacht, aber das beinhaltet auch Tage, wo es mit Sturm nicht weit ging. In den besten Tagen waren es so 36, 37 Kilometer.
Und das muss man sagen, ja, auf Ski und Sie haben da jede Menge Gepäck, 110 Kilo hinter sich her gezogen.
Genau, ja.
Hatten Sie viel Gepäck, Leo Siebert?
Jeder von uns hatte einen großen Reiserucksack und einen kleinen so für, ja, für die Wertgegenstände.
Und ich hatte noch eine Gitarre dabei.
Stimmt.
Ja, mit Gitarre so wenig Zeug, 3 Jahre.
Ja. Ja, je länger man unterwegs ist, glaube ich, desto weniger braucht man im Endeffekt auch, weil man ja beschränkt sich natürlich auf das Nötigste. Und bei uns war die Herausforderung so ein bisschen, wenn man für jede Klimazone packen muss, dann ist es natürlich schwierig. Vor allem, wenn es in kalte Gegenden geht, braucht man natürlich einfach mehr zum Anziehen. Aber wenn man mal ehrlich ist, man braucht gar nicht so besonders viel.
Dirk Rohrbach, ist das auch Ihre Erfahrung? Sie waren ja nicht das erste Mal extrem unterwegs. Was haben Sie gerade, die Zahnbürste mit dabei und sonst kaum?
Nee,
was?
Immer viel zu viel, weil ich will es ja auch dokumentieren. Und dadurch allein ist schon also die ganze technische Ausrüstung, so Kamera und Aufnahmegeräte und was zum Speichern. Jetzt hatte ich einen Laptop sogar auf dem Fluss mit dabei. Das wiegt wahnsinnig viel und das macht es auch unglaublich anstrengend, das zu beladen und entladen. Also ich wünschte mir manchmal, es wäre weniger gewesen.
Sebastian Ulert, waren Sie auch Korea unterwegs? Ich weiß gar nicht, ob das auf ihrer Reiseroute lag.
Ja, in Südkorea waren wir für einen Monat unterwegs.
Einen Monat. Was ist geblieben von Südkorea? Können Sie sich noch an was erinnern, wo Sie sagen, das haben wir sonst nirgendwo auf der Welt gesehen, erlebt, gehört?
Also was dort anders für uns war die zurückhaltende Art der Menschen. Also sie waren einerseits sehr freundlich, aber andererseits hat es uns auch mehr Anstrengung gekostet, irgendwie näher an sie ranzukommen oder mit ihnen in Kontakt zu kommen als in anderen Ländern.
Tja, und wenn wir das heute in diesen Zeiten des Coronavirus so leicht dahin sagen, in Kontakt zu kommen, dann bekommt das eine ganz andere Konnotation. Wichtig ist aber, dass wir nicht nur zurückschauen auf die Reisen, sondern auch weiter in die Zukunft schauen und wir hoffen, dass wir weiter reisen können und eben miteinander in Kontakt kommen. Wir hören ein wenig koreanische Musik.
Oppa Gangnam Style, hey, sexy lady, oh, 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 Oppa Gangnam Style, hey. Sexy lady, oh, 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 Gangnam Style, 정숙.
여자 이때 다시 품고 걷던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 여자보다 착한 여자 그런 감각적인 여자 아, 나는 사나이 댐잖아 보이지만 놀 땐 너는 사나이 때가 되면 완전 잊어버리는 사나이 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 사나이 그런 사나이
Die Ausdauer- und Extremsportlerin, Abenteurerin Anja Blacher, auch bei uns. Warum lächeln Sie, während Sie diese Musik hören?
Mich hat es gerade an mein Auslandssemester in Südkorea erinnert. Das war ungefähr die Zeit, wo das Lied dann auch rauskam. Und da kommen natürlich viele Erinnerungen hoch. Und auch meine eigenen Eindrücke vom Land, von der Kultur.
Zurück zu Leo Siewert und Sebastian Ohler, die beiden, die 3 Jahre um die Welt gereist sind. Die Etappen, die sie mit dem Containerschiff gereist sind, das müssen Sie uns noch erzählen, von wo bis wo.
Also das war einmal von Qingdao in China nach Manzanillo in Mexiko. Da sind wir 18 Tage lang mit dem Schiff gefahren. Und dann noch das zweite Mal war von Panama nach Rotterdam in 14 Tagen.
Und wie ist das so an Bord? Langweilt man sich da nicht? Gibt ja keine Bordunterhaltung in dem Sinne.
Es gibt überraschend eigentlich viel mehr Bordunterhaltung, als wir gedacht hätten. Allerdings nicht so in dem klassischen Sinne, sondern als Passagiere darf man sich sehr frei an Bord bewegen. Wir durften zum Beispiel jederzeit auf die Brücke kommen, also die Kommandozentrale, durften da die Crew, die Offiziere ausfragen über, ja, wie steuert man eigentlich so ein riesiges Schiff? Wie funktioniert es mit den Containern? Haben wir irgendwelche Gefahrenstoffe an Bord? Was ist auch an Bord in puncto Nachhaltigkeit? Also was passiert zum Beispiel mit dem Müll? Was passiert mit dem Abwasser? Und durften bei schönem Wetter einmal immer draußen einmal quasi ums Schiff drum rumlaufen. Wir waren darauf eingestellt, es wird langweilig, aber im Endeffekt war es das überhaupt nicht.
Also auch das geht eben, sich auf die großen Frachtschiffe sozusagen zu begeben. Und was hat sich in Ihrem Leben verändert? Wie haben Sie sich verändert in diesen 3 Jahren, wenn Sie jetzt zurückschauen auf die Reise, wie Sie gestartet sind und wie Sie jetzt dort sitzen, zu Gast im Sonntagsspaziergang in Stuttgart?
Ich denke, als wir aufgebrochen sind, war natürlich absolut unabsehbar und auch gerade dieses Reisen ohne Flugzeug war so ein bisschen dieses Experiment, wie Sebastian vorhin gesagt hat, also so schafft man das überhaupt und jetzt heute weiß ich für mich, eigentlich ist alles möglich und Reisen ohne Flugzeug funktioniert wunderbar, wenn man ja bereit ist, sich die Zeit zu nehmen und flexibel bleibt und ich glaube, ja, diese Flexibilität und ein schnelles Einstellen auf neue Situationen, das haben wir garantiert noch besser gelernt auf der Reise. Und wir waren immer schon Menschen, die gerne mit anderen in Kontakt waren. Und wir haben uns immer gerne mit fremden Leuten auch unterhalten. Und das war natürlich auf der Reise sehr vorteilhaft. Und ich glaube, das ist auch ja irgendwie eine Kompetenz, sagen wir mal, die wir weiter ausgebaut haben oder ausbauen durften, weil wir einfach Glück hatten und ganz viele Menschen kennengelernt haben.
Als letzter Gedanke genau dieses. Wir führen ja diese Ausdrücke Klimaschutz und nachhaltiges Reisen immer so leicht im Munde. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, die wahre Nachhaltigkeit, die haben Sie ja auch gespürt in der Art und Weise, wie Sie mit den Menschen in Kontakt gekommen sind.
Absolut. Also ja, Nachhaltigkeit hat ja, wenn man es jetzt mal von der Wissenschaft her betrachtet, mehrere Dimensionen und die Ökologie ist eine davon und das Soziale ist eine andere Dimension und uns war es immer wichtig, dass wir sind Besucher eines Landes, aber wir wollten, also es war nie unser Ziel, jetzt nur die absoluten Sehenswürdigkeiten zu sehen. Wir sind keine solche Bucket-List-Abklapperer, sondern uns ging es immer darum, mit den Menschen vor Ort in Kontakt zu kommen und einfach zu lernen, auch wie leben die Leute denn hier, was beschäftigt die? Und wir freuen uns wirklich sehr, dass wir auch mit vielen unserer Reisebekanntschaften nach wie vor in Kontakt sind. Und das ist wirklich was richtig Tolles.
Also die soziale Nachhaltigkeit sozusagen. Wir haben noch wenige Minuten nur, Leo Siewert und Sebastian Ohler. Meine Kollegin Verena Meyer ist ins Studio geschneit. Und sie hat sich mal die Mühe gemacht, gestern in Berlin ein wenig nachzufühlen, wie diese Stadt eigentlich im Moment lebt. Normalerweise würde ja Verena alles überborden im Moment. ITB Sonntag, man kriegt da keine Hotelzimmer mehr und nichts. Wie ist es am gestrigen Samstag in Berlin gewesen?
Hallo. Ja, ich war gestern mal unterwegs und habe mich so ein bisschen umgeschaut bei den Sehenswürdigkeiten in der Innenstadt. Und ich dachte erst, dass es am Wetter liegt, weil es hat ziemlich viel geregnet und es war wirklich sehr ungemütlich draußen. Aber von allen Touristen und auch von den Mitarbeitern in Museen und bei diesen Hop-on-Hop-off-Bussen hatte ich die Rückmeldung bekommen, dass es wirklich deutlich weniger ist. Also dass man merkt, dass weniger Touristen unterwegs sind und es eigentlich viel voller sein sollte, vor allem jetzt halt zu ITB-Zeiten. Ne?
Und da die Sehenswürdigkeiten, die man ansteuert als Berlin-Tourist, also Reichstag, Brandenburger Tor, auch dort wesentlich ruhiger?
Also es waren natürlich schon trotzdem Touristen da und es waren auch am Reichstag ein paar Schülergruppen, habe ich da gesehen. Und ich habe auch mit Touristen gesprochen aus Deutschland und auch aus dem Ausland, also aus UK, aus Großbritannien waren einige da. Aber die haben auch alle gemeint, dass sie den Eindruck haben, dass es ruhiger ist in der Stadt. Die haben sich natürlich gefreut und gemeint, ja super für uns, weil dann haben wir nicht so lange Schlangen und es ist nicht so voll überall und man kann bessere Bilder machen und so.
Also die erkennen dann fast noch Vorteile darin, dass es ruhiger ist?
Ja, man muss schon sagen, auch die Leute, die natürlich jetzt nach Berlin reisen, das sind die, die dann sagen, ach, das ist alles total übertrieben und man muss sich da nicht so viel, also man sollte trotzdem reisen und man sollte sich nicht zu viele Gedanken machen. Und ich denke mal, die sich Sorgen machen, die sind jetzt wahrscheinlich zu Hause geblieben und die hier sind, die freuen sich dann, dass weniger los ist.
Aber die Geld damit verdienen, eben mit dem Sightseeing, die haben schwere Zeiten.
Ja, die ärgern sich natürlich und ich habe zum Beispiel mit einer Frau gesprochen, die bei diesen Bustouren arbeitet und die hat sich fürchterlich aufgeregt, die machen uns das Geschäft kaputt und die Leute bleiben weg und die leidet da natürlich drunter. Die hat da versucht, ihre Touren an den Mann zu bringen und das war halt einfach viel weniger, als es eigentlich sein sollte um die Jahreszeit.
Ja, und dann kommen dann auch schnell wieder die Medien ins Spiel, dass dann vorgeworfen wird, das macht da einen ganz kirre,
genau,
die Medien
ja.
Berichtet viel zu viel davon. Einen haben Sie vielleicht ganz kurz noch auch getroffen, der war in Rom und da ging es ganz anders zu.
Ja, der war in Italien letzte Woche und der hat gesagt, dass er da am Flughafen schon gescannt wurde. Also da wird die Temperatur gecheckt, bevor man einreisen darf. Und auch, er meinte, alle Taxifahrer tragen da Masken und er war dann überrascht, weil er dachte, hier in Berlin ist es bestimmt auch so und es waren aber deutlich weniger, als er erwartet hatte. Also da ist die Lage nochmal eine andere in Italien.
Verena Mayer, vielen Dank für diese Impressionen, die Sie gesammelt haben heute. Sebastian Ohlert, Leo Siebert, erzählen Sie es, Sie haben doch garantiert wieder was vor. Sie bleiben doch jetzt nicht in Augsburg zu Hause, nachdem man 3 Jahre um die Welt gereist ist.
Das ist eine gute Frage, auf die wir leider noch keine Antwort geben können. Sicher ist, dass wir auf jeden Fall wieder eine Reise machen werden, aber wo es hingeht und wann es überhaupt genau losgeht, das haben wir noch nicht ausgeklüngelt.
Weil wir da gerade über die Corona-Geschichten da gesprochen haben, hatten Sie unterwegs mal gesundheitliche Probleme?
Also wir hatten schon immer mal wieder Magen-Darm-Geschichten und einmal einen Autounfall, wo ich in Krankenhaus geröntgt werden mussten, da am Rücken, aber zum Glück nie was Ernstes.
So soll es bleiben bei Ihren nächsten Unternehmungen. Vielen Dank, dass Sie ins Studio gekommen sind. Sie beide, Leo Siebert, Sebastian Ohlert, Sie sind auch Reiseblogger, da kann man alles noch nachvollziehen und lesen.
Ganz genau.
Wie heißt der? Die
auf
Seite?
Unserem Reiseblog 123frei.com, da kann man unsere Reise folgen.
Und wir können überlegen, warum Sie das 123frei genannt haben.
Ganz genau.
Danke fürs Erzählen. Wir drei machen hier weiter im Studio. 10 Minuten Nachrichtenpause, dann die Fortsetzung des Sonntagsspaziergangs.
De mi llorona, 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 llévame al río. De mi llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Ja, ich habe es gerade schon mal gesagt, die ITB ist abgesagt. Der weltgrößte Reisemesse findet nicht statt. Keine Begegnung von Menschen aus aller Herren Länder. kein fröhliches Sprachgewirr, kein grenzenloses Miteinander, kein Meinungsaustausch auf dem Kongress, der ja immer dort stattfindet, auch keine wirtschaftlichen Abschlüsse. Darüber werden wir später noch was hören. Und eben auch kein Sonntagsspaziergang vom Messegelände. Dafür aber aus den Studios des Deutschlandfunk Kultur hier in Berlin. Und gerade haben wir ja schon das Stichwort Italien gehört, als Verena Mayer im Studio war und erzählt hat, was sie gestern eruiert hat. Theresa Bora, meine Kollegin, ist gestern Nachmittag rumgedüst. Da wusste man das noch nicht, dass in Italien die Bedingungen verschärft worden sind wegen Korea. Und sie hat mal eine experimentelle Frage gestellt. Sie hat nämlich gefragt, würden Sie eine Italienreise, wenn die Ihnen geschenkt würde heute, würden Sie die dann morgen antreten? Hören wir mal rein.
Ich glaube, ich habe irgendwas verpasst. Da ist irgendwas, ne? Der Virus grassiert oder so. Ich würde sofort hinfahren. Da kann man wunderbar wandern, glaube ich. Ich würde einfach wandern gehen.
Würde ich nicht machen. Naja, man hört halt viel von dem Virus, ne, der da rumgeht. Und gut, man kann sich überall anstecken, aber man ist halt jetzt doch immer vorsichtiger.
Es ist sicherlich, sagen wir mal so, es ist auf der einen Seite Panikmacher, auf der anderen Seite sollte man durchaus kritisch die Sache sehen. Ja. Aber ich würde morgen trotzdem reisen.
Man muss ja kein unnötiges Risiko eingehen.
Nee. Ich würde im Sommer dann lieber fahren, wenn die Grippewelle abgeschwächt ist. Direkt um mich habe ich nicht Angst, aber wenn ich wiederkomme und habe mich angesteckt, ich habe ja noch Enkelkinder und meinen Mann und so, also da hätte ich schon Bedenken, dass ich jemanden anstecke.
Nein, weil ich das im Moment ein wenig für zu gefährlich halte und den Eindruck habe, dass man dadurch einfach Irritationen auslöst.
Kein Corona würde uns abhalten.
Dirk Rohrbach, der Sie zu Gast sind heute im Sonntagsspaziergang und zugehört haben. Sein Buch Im Fluss, über das reden wir, 6000 Kilometer auf Missouri und Mississippi durch Amerika. Ihr Eindruck gerade, was passiert gerade in der Welt und was passiert mit der Einstellung, die wir alle haben zum Reisen, zum Hin- und Herfahren?
Ich glaube, wir müssen einfach erstmal diesen Virus noch besser verstehen lernen. Und das ist die Schwierigkeit, dass wir im Moment sehr Aktionismus betreiben und irgendwas tun wollen, um uns zu schützen. Ich weiß gar nicht, ob das in der Form möglich ist. Und dann stellt man so die Frage, wie ist denn die Verhältnismäßigkeit eigentlich? Und wir wissen halt so wahnsinnig wenig über dieses Virus. Und also ist es denn viel mehr als ein grippaler Infekt irgendwann? Kann ja sein, dass sich mit Rückblick dann irgendwann herausstellen wird,
Ich habe es gehabt, genau,
und ist alles gar nicht so schlimm. Und deswegen ist Reisen,
Aber hat denn die momentane Situation Auswirkungen auf vielleicht Ihre Pläne? Also sagen Sie, vielleicht ist dieses hohe Gut des bedingungslos reisen Könnens, vielleicht ist das ein sehr verletzliches Gut, wie wir gerade merken.
Also ich habe eben, als ich zugehört habe, mir auch die Frage gestellt, würde ich reisen? Wir haben überlegt, ob wir nach Südtirol zum Skilaufen gehen sollten, haben das erstmal zurückgestellt, auch weil irgendwie gerade Frühlingsgefühle eher sind als Skilaufen. Aber NRW zum Beispiel ist ja auch laut Bundesgesundheitsminister nicht eine Region, wo man hineinfahren sollte. Wir werden das tun nächstes Woche. Wir werden intensiv in NRW unterwegs sein. Ich habe so ein bisschen Angst davor, dass die Regierungen und dann auch irgendwann die Fluglinien und die Airports dicht gemacht werden. Einfach aus Aktionismus. Das mag nicht keinen Sinn machen. Und dann irgendwo festzusitzen oder die Pläne nicht so umzusetzen. Also ich will nach Amerika in diesem Jahr. Da ist viel mehr Panik als bei uns. Ob das dann gehen wird in diesem Jahr, mal schauen.
Wie sehen Sie das, Anja Blacher?
Mir geht es ähnlich, dass ich nicht weiß, was ist verhältnismäßig, was ist unverhältnismäßig, wie gefährlich ist es wirklich, wie viel es Panik mache. Und das einzuschätzen würde mir helfen, zu verstehen, wie soll ich mein Verhalten selber kalibrieren und anpassen. Und solange ich das nicht kann, muss ich jede Situation selber für mich dann abwägen, bin ich bereit, das Risiko einzugehen und wie viel Risiko mute ich damit anderen zu.
Und da sind wir bei Ihrem Abenteuer, das Sie gemacht haben, Risiken abwägen. Sie waren alleine unterwegs durch die Antarktis zum Südpol und wie sich das mit den Risiken verhielt und wie Sie mit den Schwierigkeiten, die Sie mit Sicherheit auf Ihrer abenteuerlichen Reise auch hatten, zurechtgekommen sind. Darüber erzählt uns Anja Blacher und Dirk Rohrbach, den Sie gerade gehört haben, war im Fluss, in Flüssen unterwegs und berichtet darüber. Andrea Stopp weiter am Mikrofon.
Thank you.
Anja Blacher, dieses Stück hier heißt Ice Dance. Eistanz, so stellen wir uns das vor, Antarktis, weiße Landschaft, es glitzert und funkelt. Wie war es wirklich? Mit Ski waren Sie unterwegs?
Tatsächlich waren die ersten Momente, die ich da draußen in der Antarktis alleine gestartet bin, total überwältigend in Bezug auf diese große weiße Weite, die mich erwartet hat. Es hat alles gefunkelt, es gab so einen kleinen 22-Degree-Halo um die Sonne, der noch so eine Art Regenbogen erzeugt hat, der sich dann auch im Eis reflektiert hat. Das war schon sehr magisch. Mhm. Allerdings war kurze Zeit später das Ganze gar nicht mehr so magisch und gar nicht mehr so diese schöne Glitzer-Wunderwelt, sondern brutale Kälte mit Schneesturm und Co. Und so sieht man, wie sich die gleiche Umwelt von einem Tag auf den anderen auch wirklich komplett verändern kann.
Waren Sie auf alles vorbereitet, was Ihnen dort dann auch passiert ist?
Tatsächlich ja. Es gab nichts, was ich nicht erwartet hätte in der einen oder anderen Form. Natürlich wusste ich nicht, wie viele Tage genau werde ich einen Sturm haben, wie viele Kilometer muss ich durch bestimmte Terrainkonstellationen. Aber vom Grundprinzip konnte ich mich schon im Vorfeld gedanklich auf alles einstimmen und eben auch meine Vorbereitung darauf ausrichten, auf das, was mich erwartet hat.
Wo ging das los, Ihre Route? Wie sah die aus? Von wo sind Sie gestartet?
Ich bin von der Küste der Antarktis an einem Punkt namens Birkner Island gestartet. Dort hat man in der Nähe auch so eine Kaiserpinguinkolonie, wo mich die letzten Bewohner der Antarktis noch verabschiedet haben, und bin dann von dort aus über das Schelfeis hoch auf die Kontinentalplatte, durch Gebirgszüge hindurch und über das Polarplateau dann bis zum Südpol gelaufen.
Frau Blacher, Sie erzählen das mit einer Leichtigkeit. Wir sitzen hier im gemütlichen Studio, die Ärmel sind hochgekrempelt. Stehen da eigentlich Wegweiser oder wie findet man sich da zurecht?
Tatsächlich gibt es sehr wenig Kartenmaterial, gerade südlich vom sogenannten 85. Breitengrad. Die Antarktis ist noch sehr wenig erforscht und erkundet in dem Sinne. Und das war für mich auch ein Anreiz für die Expedition. Ich habe mir aber anhand von früheren Expeditionen, Satellitenbildern und Co. Wegpunkte gemacht. Und dann bin ich von Wegpunkt zu Wegpunkt, da lagen so 100, 200 Kilometer häufig zwischen, bis zum Ziel gekommen.
Mhm. Und Ihre Ausrüstung, wie sah die aus? Wir hatten das gerade schon mal angesprochen. Sie haben hinter sich hergeschleppt, gezogen, eine Art Schlitten. Auf dem war was drauf?
Genau, ich hatte einen Schlitten hinter mir, der hatte eine Ladung von 100, 110 Kilo am Anfang. Und da waren unendlich viele Kilo an Essen einfach drauf. Also 66 Kilo reine Reiseproviant, der damit auch den Schlitten jeden Tag leichter gemacht hat. Und zusätzlich kamen noch rund 40, 44 Kilo Ausrüstung dazu. Da waren zum einen Reparaturmaterialien, zusätzliche Kleidungsschichten, das Zelt, der Schlafsack, der Expeditionskocher. Alles, was ich zum Überleben brauchte, war auf dem Schlitten.
Wir sollten das vielleicht auch sagen. Sie sind jetzt von Ihrer Gestalt und von Ihrer Erscheinung kein Hühne. Darf man wissen, wie viel Kilo Sie selber wiegen, wenn Sie 110 hinter sich hergezogen haben?
Ich habe mir extra ein bisschen was angefuttert vor der Expedition, um dem Schlitten mehr Gewicht entgegenwerfen zu können. Also ich war dann bei so 54, 55 Kilo, ungefähr die Hälfte vom Schlitten.
Mhm. Stimmt das eigentlich, dass Frauen in der Kälte besser klarkommen als Männer?
Ich finde, sowas kann man per se nicht sagen. Rein von der Physik her hat man in Kälte einen Vorteil, wenn man groß ist und wenn man muskulös oder sogar auch dick ist, weil einfach dann das Oberflächen zu Körperinnerem Verhältnis viel besser ist. Wenn es aber um den Umgang mit Kälte geht, glaube ich, gibt es viele Frauen, die damit sehr gut umgehen können, weil sie einfach vorsichtiger sind und nicht erst warten, bis es zu spät ist, bis sie sagen, ich brauche jetzt mal eine dickere
Jacke. Ach so, die sind dann doch umsichtiger und reagieren schneller als der männliche Teil der Bevölkerung.
Genau, ich glaube, dass man dieses Bild von, ich muss jetzt tough sein und die Kälte ausharren und aushalten können, nicht so in sich verankert hat.
Haben Sie das eigentlich irgendwann mal quasi legitimieren müssen, dass Sie als junge Frau alleine diese abenteuerliche Reise machen?
Tatsächlich, die Antarktis ist ein sehr regulierter und geschützter Raum und entsprechend musste ich viele Qualifikationsnachweise und Referenzen erbringen.
Aber man kann nicht einfach hin und loswandern.
Das geht nicht, nein.
Aha. Was muss man da beibringen? Wem muss man da vorturnen?
Man kann es entweder über die Regierung machen oder über eine Logistikorganisation, die auch Teil der Antarctic Treaty ist. Und die hat mich in diesem Fall mit der gesamten Zulassung und Bewilligung unterstützt. Und da gehörten Sachen zu wie bestimmte Erfahrungen in Polarexpeditionen und bestimmte Erste-Hilfe-Kenntnisse im Outdoor-Umfeld, Navigationskenntnisse bestimmter Art, eine ganze Liste.
Das muss man alles nachweisen, ehe man da los darf. Ja, aber die Reaktionen der Menschen, vielleicht auch zu Hause in Deutschland oder in der Schweiz, wo Sie ja zurzeit wohnen, in Zürich, wie waren die, als Sie gesagt haben, auf Wiedersehen, ich gehe mal in die Antarktis, ich wandere zum Südpol?
Für viele ist das, glaube ich, sehr abstrakt. Die wenigsten können sich vorstellen, was ist das eigentlich für ein Kontinent? Das fängt schon bei der Frage an, gibt es da eigentlich Eisbären? Nein, da gibt es keine Eisbären. Und somit ist es sehr schwer, sich überhaupt erstmal reinzuversetzen. Was bedeutet das, eine Expedition in der Antarktis zu machen? Und dann natürlich die zweite Frage, was für einen Typen Mensch oder was braucht es da eigentlich, um das machen zu können? Und da hat man häufig schnell dieses Bild vom großen, starken Abenteurer im Kopf und weiß gar nicht, dass da ganz viele andere Sachen dazugehören, die mit sowas gar nichts zu tun haben. Und wenn man da so ein bisschen das Gefühl für vermittelt und erklärt, was bedeutet das alles und was ist das für ein Umfeld und was ist das für eine Art von Expedition, dann sind viele einfach fasziniert.
Und finden das toll und fiebern mit. Ganz kurz noch, hatten Sie regelmäßig Kontakt mit der Außenwelt?
Ja, ich hatte alle 24 Stunden einen Sicherheitscheckpoint, wo ich meine Koordinaten durchgegeben habe, sodass für den Fall, dass mir etwas zugestoßen wäre, der Suchradius recht begrenzt gewesen wäre.
Und was aber auch noch nicht die Garantie ist, dass man rechtzeitig gefunden wird. Also das Risiko ist sehr stark da.
Ja.
Also wenn man Hilfe braucht, dann kommt ja nicht in 10 Minuten da mal einer um die Ecke mit dem Rettungsschlitten.
Es kommt auf die Situation an. Wenn ich jetzt aus medizinischen Gründen einen Notruf abgesetzt hätte bei gutem Wetter und flachem Terrain um mich rum, wäre da nicht viel Problem gewesen, mich rauszuholen. Wenn ich im Sturm ein Problem bekomme, dann kann mich da keiner holen, weil da auch kein Flieger fliegen kann.
Auf sich gestellt. Und wie sich das anfühlt, auf sich gestellt zu sein, davon wird sie weiter erzählen. 58 Tage war sie fast unterwegs, bevor sie am Südpol angekommen ist. Am 18. Januar, ist noch gar nicht so lange her, wieder zurück in Zürich gewesen. Man muss auch dazu sagen, das machen sie ja nicht gerade im Urlaub. Wie viel Zeit? Sie haben ja einen ordentlichen Job und machen solche gewagten und vorbereitungsintensiven Dinge. Wann bereiten Sie sich denn da vor? Wie bringen Sie das zeitlich alles in Übereinstimmung?
Ja, tatsächlich musste ich dann auch unbezahlten Urlaub nehmen, aber wenn man für große Dinge brennt und Leidenschaft entfaltet, dann wollen einem auch andere das ermöglichen und unterstützen einen dabei. Und so hat auch mein Arbeitgeber gesagt, das finden wir toll und wir wollen dir das ermöglichen, dass du auch sowas machen kannst. Und es war ein sehr zeitintensives Projekt und lässt sich aber vereinen und hilft einem auch effizienter im Job zu werden.
Dirk Rohrbach, wie finden Sie das, was Anja Blacher gemacht hat? Dirk Rohrbach, Fotograf, Autor, Mediziner auch, bald 52 im April. Man sieht es ihm nicht an, der hat also noch viele Jahrzehnte vor sich für seine Abenteuer. Auf jeden Fall sein Buch im Fluss. Was diese junge Dame gemacht hat?
Ich finde es großartig, ich finde es ganz toll. Auch alleine, ich wollte dich noch fragen, warum du das alleine machst, weil die Frage wird mir auch immer gestellt. Aber was war bei dir der Antrieb? Hat das mit Logistik zu tun gehabt? Weil du sagst, du brauchst Genehmigung und es wird immer teurer, je mehr?
Nee, im Gegenteil, es wird immer günstiger, je mehr. Und der Schlitten wird auch leichter, je mehr, weil man sich vieles teilen kann. Für mich war es aber wirklich ein Antrieb zu sagen, ich will schauen, was ich alleine für mich stemmen kann und komplett selbstbestimmt sein und das für mich so ausgestalten, wie es für mich passt.
Ja, aber das sagt die Frau, die Seven Summit, alle hat sie abgehakt. Das sind, glaube ich, die 7 höchsten Gipfel der Erde. Da waren sie überall auf verschiedenen Kontinenten. Da waren sie überall oben. Und dann war das noch eine zusätzliche Herausforderung. Entschuldigung, Dirk Rohrbach,
Spannend. Also nur weiter.
Also das war dann noch eine zusätzliche Herausforderung. Also wenn man auf dem K2 war, wenn man auf dem Mount Everest war, wenn man die 7 Summits gemacht hat, was war das dann noch zum Südpol zu gelangen?
Es war ein viel, viel größeres Projekt von der gesamten Vorbereitung bis hin zur Durchführung. Ich konnte ja unterwegs nicht sagen, ich brauche mal eben was. Auf den Bergen hat man häufig eine gute Anbindung an Logistiksystem, an zusätzliche Ausrüstung. Man kann sich immer wieder ausruhen. Man hat andere Ressourcen um einen rum. Und hier musste ich zum Startpunkt alles parat haben. Und es war eine ganz andere Disziplin von Reise, von Expedition. Das heißt, ich musste mir auch ganz viele neue Fähigkeiten aneignen, die ich vorher so gar nicht kannte und hatte. Und somit war es eine noch größer dimensionierte Herausforderung
jetzt
für mich.
Jetzt verstehen wir es. Dirk Rohrbach, aber warum waren Sie denn alleine unterwegs in Ihrem kleinen Kajak?
Ich habe immer das Gefühl, dass die Begegnungen unterwegs intensiver sind. Wenn man so zu zweit oder auch in einer Gruppe reist, dann beschäftigt man sich mehr miteinander und gar nicht so sehr mit dem, was außen drumherum passiert. Und ich wollte ja, meine Reisen sind immer nur so der rote Faden, um die Menschen zu treffen und dann deren Geschichte zu erzählen. Und da habe ich das Gefühl, die Menschen sind offener, wenn man alleine kommt, auf sie zugeht. Und ich bin da mehr fokussiert auch auf das, was da draußen herum geschieht. Mhm. Deswegen ist das so ein Haupt... Und ich mag es auch gerne alleine. Ich bin da manchmal ein Eigenbrötler draußen. Man muss halt auf niemanden Rücksicht nehmen, natürlich auch, auch ein Vorteil.
Aber man ist ja lange Strecken ohne Kommunikation unterwegs. Was passiert da im Kopf?
Na, so einsam ist das meistens gar nicht, weil tatsächlich das Ziel ja ist eben, und gerade jetzt bei der letzten Reise, Missouri und Mississippi, ist ja Kontinental-USA, also anders als der Yukon, Alaska. Und da trifft man schon regelmäßig auch Menschen. Und dann ist manchmal dieser Austausch so intensiv, dass ich dankbar darum bin, wenn ich dann wieder Ruhe auf dem See habe. Da gibt es ganz viele Stauseen, über die man paddeln muss, um das mal zu reflektieren. Aber mitunter kreisen dann auch die Gedanken in Richtungen, die man so gar nicht auf dem Schirm hatte und vielleicht lieber verdrängen würde.
Also man kommt dann schon auch, Sie selber sind auch anders wiedergekommen nach diesen 6000 Kilometern?
Absolut, ja. Mhm. Ja, das war, aber ich hatte das so ein bisschen wild romantisch mir alles vorgestellt mit den Erfahrungen, die ich auch hatte. Und dann war tatsächlich das wahrscheinlich die anstrengendste Reise, die ich bisher gemacht habe, mental.
Die anstrengendste Reise, die er mental gemacht hat. Gleich muss ich dann in diesem Zusammenhang Anja Blacher noch fragen, womit sie sich denn gedanklich beschäftigt hat. Und auch, was mir gerade einfällt, Anja Blacher hat einen Master in Philosophie. Auch interessant, müssen wir gleich drüber reden. Dirk Rohrbach, was haben Sie für einen Master?
Ich habe promoviert in der Medizin, mehr kann ich nicht bieten.
Underestimated caution wind, it blew those tears right from your eyes. Sugar taste behind your salty skin, it made me realize. It isn't worth it keeping love so close. Revolving doors can make us wise. Planet Earth evolves till she explodes and everybody dies. Heavy things we take lightly, stored away where they might be. Surprised to find there's no escape. Just leave me something to write on, give me the courage to fight on. 'Cause I feel bad for goodness sake. I feel bad, for goodness sake.
Dirk Rohrbach zu Gast im Sonntagsspaziergang. Was Sie jetzt gerade gesagt haben mit dem Mediziner, reißt es sich als Mediziner leichter? Weil man hat sich ja selber quasi als Notapotheke immer mit dabei.
Ja und nein. Wir Mediziner sind grundsätzlich alle Hypochonder. Das heißt, wenn irgendwas ist, dann denken wir immer gleich das schlimmste Szenario und überlegen dann, oh Gott, wie kommen wir da wieder raus? Und auf der anderen Seite, ja, man kann natürlich auch Dinge dann besser einschätzen oder auch überlegen, okay, das wären jetzt die Maßnahmen, ich habe sie halt nicht, verdammt. Also das ist Vor- und Nachteil gleichzeitig.
Was ist denn mit diesem Dirk Rohrbach passiert, dass er nicht als Internist in einer niedergelassenen Praxis im Rhein-Ruhr-Gebiet tätig ist?
Die Weite Amerikas, glaube ich einfach. Ich bin da vor über 30 Jahren zum ersten Mal hingereist, nachdem ich das immer mir erträumt hatte und war dann so geflasht von dieser Landschaft, von der Weite, von der Wildheit und dann aber auch von den Menschen, die so inspirierend und groß denken.
135 Tage lang waren Sie unterwegs, in den Großteil mit dem Kajak, nicht nur, aber mit dem Kajak. Wie sah dieses Kajak aus? Haben Sie es gekauft im Baumarkt?
Fast. Ich habe einen Bausatz gekauft. Ich wollte selber bauen. Ich habe damals für den Yukon vor genau 10 Jahren mir ein Kanu aus Birkenrinde gebaut.
Aus Birkenrinde?
Aus Birkenrinde, genau. Also traditionell wirklich mit nur Handwerkzeug und mit einem alten Baumeister. Und jetzt dachte ich, das muss wieder selber sein, weil diese Erfahrung, man macht mit eigenen Händen irgendetwas, mit dem man dann auch noch reisen kann, ist so großartig gewesen. Und dann habe ich mir aber jetzt ein Kajak vorgenommen. Das war besser für diese riesigen Stauseen. Der Missouri, der längste Fluss Amerikas, ist über 1000 Meilen, mehr als ein Drittel der Strecke, aufgestaut in der Prärie. Und da gibt es Wind und hohe Wellen, 1 Meter, 2 Meter. Und da ist ein Kanu einfach fehl am Platz. Und ein Kajak viel besser. Ich habe einen Seekajak gebaut aus Okume. Das ist ein dünnes Sperrholz, 4 Millimeter. Diesen Bausatz vorher mir besorgt. Und dann bin ich mit diesem Holzkajak gereist, gepaddelt und war da sehr happy über die Entscheidung.
Haben Sie es denn heil in den Zielhafen gebracht?
Ich hatte gleich auf dem zweiten Quellfluss des Missouri, das ist der Jefferson River, einen Unfall auf einem Wehr. Total bescheuert, weil das viel früher kam, als ich es eigentlich auf der Karte mir erwartet hätte. Und dann konnte ich nicht mehr aussteigen, weil hohes Wasser und schnelle Strömung. Und bin dann also drüber gerauscht, 2 Meter in die Tiefe. Aber nicht gekentert, war erstmal happy, bis ich abends dann angelandet habe und das Boot umdrehte. Und dann sah ich einen riesen Kratzer unten unterm Holz und dachte, oh stimmt, das hat mal kurz geknackt, als ich oben auf dem Wehr saß. Habe ich es umgedreht und dann war tatsächlich das Holz gebrochen am zweiten Tag. Und ich dachte, mein Gott, was ist da wieder los? Warum immer mir sowas? Das war bei der Birkenrindentour schon ähnlich. Da war es auch am zweiten Tag auf dem ersten Quellsee.
Und was haben Sie gemacht? Wie kamen Sie da weiter?
Das Gute war, dass die Außenhaut unbeschädigt war. Es war einfach nur von innen gebrochen und ich habe es dann erstmal mit Kleber bestreift. Einfach zugepappt und habe dann später mit Glasfaser-Tape und mit Epoxidharz das einigermaßen gepflegt. Das hat gehalten bis zum Schluss.
Und hält es jetzt noch? Haben Sie das noch?
Ja, das habe ich noch, klar. Und das ist auch voll einsatzfähig. Und ich muss es einmal lackieren, weil die Sonne jetzt mit den UV-Strahlen den ganzen Lack mittlerweile ausgebleicht und zerrissen hat. Und da muss ich jetzt drüber lackieren, also abschleifen. Und dann ist das
voll einsatzfähig. Aber das liegt da drüben irgendwo.
Das ist in Amerika, genau im Moment in Kalifornien und wartet auf die nächste Tour.
Aha, dann grüß um was. Das Equipment, was man mit hat, wir haben das gerade Anja Blacher jetzt von Dirk Rohrbach da gehört, wie wichtig und wie angewiesen man ist auf die Materialien. Ist Ihnen da mal was verloren gegangen oder kaputt gegangen, was Ihre Expedition in Frage gestellt hat?
Glücklicherweise ist das Einzige, was auf der gesamten Expedition kaputt ging, der Tripod für meine GoPro gewesen, den ich dann mit etwas Tape und Draht reparieren konnte. Ich habe aber großen Wert eben darauf gelegt, für die kritischsten Sachen Reparatur oder Ersatz dabei zu haben. Denn das kann so eine Expedition schnell zum Scheitern bringen, wenn genau das eine wichtige Ausrüstungsteil kaputt gegangen ist.
Ihnen ist ja mal was über Bord gegangen, wenn ich richtig im Buch gelesen habe. Sie haben einen Großteil Ihrer Ausrüstung verloren.
Das stimmt, das war ein total bescheuerter Anfängerfehler auf dem drittgrößten Stausee Amerikas. Lake Sacagawea heißt der und liegt in North Dakota.
Allein der Name ist ja ein Genuss.
Ja, das ist benannt nach der jungen Indianerin im Team von Lewis und Clark, falls die Geschichtsfanatiker noch wissen, wer die beiden Abenteurer waren, die dann den Westen erkundet haben für Präsident Jefferson 1804. So, jetzt habe ich genug
Sagt
Details
der Mediziner
gesagt.
Dirk Rohrbach.
Und auf diesem See bin ich wie so üblich in den Sturm geraten und habe dann gequert in den Windschatten auf der anderen Uferseite. Es war ganz schwer Camps zu finden und ich habe dann einen ganz schmalen Uferstreifen entdeckt, wo ich zumindest anlanden konnte. Habe dann das Boot da rausgezogen und angebunden an den Baum und habe die Ausrüstung daneben an den Strand gelegt, weil das war steiles Hochufer, so 5-7 Meter hoch. Ich bin dann hochgekraxelt, habe das Zelt oben auf so ein kleines Plateau gestellt und die Ausrüstung, wie gesagt, unten gelassen, weil ich einfach zu müde und so fertig war. Und dann hat der Wind gedreht nachts, dann kam ein Tornado in meine Richtung, der hat mich zwar verschont, aber der Sturm drumherum, der hat eben mit der Brandung die Ausrüstung in den See gerissen, ein Großteil, und ich habe dann erstmal total frustriert nachts noch gesucht, weil ich dachte, oh verdammt, Tornado kommt, ich schau mal nach, da war es schon weg. Am nächsten Morgen habe ich zum Glück fast alles wiedergefunden, dann treibend im See und habe es retten können.
Betet man, ist es vielleicht eine schwierige Frage jetzt, aber wenn man so alleine mit sich unterwegs ist, an wen wendet man sich denn in Momenten der Not?
Also ich habe schon sehr viel mit mir gesprochen auch. Und tatsächlich habe ich bei all diesen epischen Reisen immer so das Gefühl, man ist schon dem Schöpfer sehr, sehr nah, ja, und dann gibt es dann schon auch einen Austausch miteinander.
Mit wem haben Sie gesprochen, Anja?
Ich habe nicht allzu viele Selbstgespräche geführt. Ich fand aber wichtig, dass es zu jedem Zeitpunkt einfach wirklich... ja, für mich alleine handlungsfähig war und nicht jemanden brauchte, der mir sagt, ja, das ist genau richtig, so wie du das jetzt machst oder nee, mach's lieber anders, sondern dass ich einfach mit mir alles ausmachen konnte.
Die eigene Verantwortung dadurch auch spüren. Wenn man, wir können ja nicht die ganze Reise im Fluss da diese 6000 Kilometer nacherzählen, die Dirk Rohrbach absolviert hat im mittleren Westen. Da haben sie Menschen getroffen, deutscher Zunge. Wer waren die? Deutsche Siedler, die dort...
Es gibt Nachfahren, die sprechen nicht mehr Deutsch. Zumindest habe ich keinen getroffen, der Deutsch spricht. Aber es gibt das sogenannte Missouri Rhineland heißt es. Benannt, weil es halt da so aussieht wie im Rheintal. In Nordrhein-Westfalen vor allen Dingen. Und da wird auch Wein angebaut und das sieht alles hügelig aus. Da gibt es eine Siedlung, in der ich gehalten habe, die heißt Hermann, benannt nach Hermann dem Kerusker, also alles deutschstämmig. Und ja, die, es gibt sowieso in dieser ganzen Region und in Amerika überhaupt, war ja mal, glaube ich, eine Zeit lang fast die Hälfte aller Siedler irgendwie deutschstämmig. Und das stand ja sogar mal auf der Kippe, ob wir nicht Deutsch als Landessprache hätten.
Das wäre was gewesen, ja.
Oh ja.
Woher kommt eigentlich Ihre Faszination fürs Wasser, wenn man Ihre Reisen so verfolgt? Vieles hat mit dem Wasser, mit dem Fließen, mit dem Fluss zu tun. Warum?
Ich habe so eine Hassliebe interessanterweise. Auf der einen Seite liebe ich das zu reisen, klar. Auf der anderen Seite habe ich ganz viel Respekt vor dem Wasser, vor der großen Unbekannten. Aber ich finde, Flüsse machen sowas mit uns. Das liegt zum einen an dieser fließenden Bewegung und weil die sich halt ständig verändern. Weil das durch den Regen der Wasserpegel steigt, dann fällt er wieder. Es ist jedes Jahr anders. Es werden neue Inseln geboren, es werden Untiefen geschaffen, andere werden weggeschwemmt, Uferstücke brechen ab. Und diese ständige Veränderung von so einem Fluss finde ich so spannend. Das ist wie ein Lebewesen im Grunde. Und wenn man mit den Menschen dort spricht, die haben so viel Stolz und Respekt und sind so begeistert von ihren Flüssen, das reißt einen förmlich mit. Und diesen Austausch zu haben, finde ich ganz großartig am Wasser.
Und im Amerikanischen, wenn ich richtig informiert bin, ist ja das Interessante, die Menschen sagen da she zum
genau.
Fluss.
Ja, she is so beautiful. Ja, genau, die Lebensspenderin. Also es ist immer egal, auf welchem Fluss man ist, es ist nie der Fluss, sondern im Amerikanischen tatsächlich das weibliche Geschlecht, weil die Frauen eben auch das Leben schenken. Ja. Und so ist es beim Fluss natürlich auch.
Wobei das Eis und die Schnee- und Eislandschaft, Anja Blacher, die stellen wir uns das richtig vor, die ja statisch ist. Also genau das Fließen ist das dort ja nicht, oder doch?
Es fließt und das ist eigentlich auch eine der Gefahrenquellen. Man sieht es zwar nicht, dass sich diese Eisstrukturen bewegen, aber es ist alles im Fluss, es bewegt sich in unterschiedlichen Bereichen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit, erzeugt dann eben solche Gletscherspalten oder auch Cracks im Schelfeis und es ist nur eine andere Geschwindigkeit, mit der sich das bewegt.
Mhm. Aber auch so gesehen eine kleine Gemeinsamkeit. Sie hören, meine Damen und Herren, den Sonntagsspaziergang bei uns zu Gast Anja Blacher und Dirk Rohrbach. Dirk Rohrbach, Missouri, Mississippi, durch ganz Amerika. Wir haben noch ein bisschen Zeit, miteinander drüber zu sprechen. Hören Sie uns weiter zu.
Is it cool, Magnolia, honey? Your love's all over me. Is it cool, Magnolia, honey? Your love's all over me. Your skin is like a rainbow. Your green eyes are a silent mystery. Why ain't life as simple as his sharkskin suit? You can hear the pavement ripple from his snakeskin boots. Take me off this roller coaster, please, Savannah Purple. They say your daddy was a banker, Spanish horse, fancy saddle. Gave your mama lots of money, then he skedaddled. Your touch is so electric, your lovely legs should be illegal. Why ain't life as simple as his sharkskin suit? You can hear the pavement ripple from his snakeskin boots. Take me off this roller coaster, please, Savannah Purple. Thank you.
die Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Da will er noch weiter singen, aber wir haben deswegen keine Zeit mehr, weil im Kölner Studio Susan Zahre, meine Kollegin, sitzt. Susan, hörst du mich?
Ich kann dich hören. Hallo aus Köln.
Ja, wir haben ja diese Sendung, die wir gemeinsam gestaltet haben, ein wenig so unter das Motto gestellt: Was ist denn eigentlich passiert in den letzten Tagen, seit die ITB abgesagt wurde? Du hast ein wenig darüber recherchiert. War ja recht knapp. 5 Tage vor dem Start wurde da gesagt, nee, findet nicht statt. Wie geht diese ITB damit um und was bedeutet das denn wirtschaftlich, Susan?
Ja, die Begründung und offizielle Absage, die kamen wirklich ganz knapp 5 Tage davor, am späten Freitagabend. Die Auflagen seien verschärft worden und so nicht umsetzbar. Und die Konsequenz, die ist natürlich enorm, denn das sozusagen größte Reisebüro der Welt, wie die ITB auch oft genannt wird, mit rund 10.000 Ausstellern im letzten Jahr und rund 160.000 Besuchern, die erwartet werden, das ist eine riesen Weltfachausstellung, die da dann ausfällt.
Und da hängt doch allerhand an Geld, an Finanzen dran. Kann man das beziffern?
Ja, da werden rund 7 Milliarden Euro Umsatz abgeschlossen und das hat Konsequenzen nicht nur für die ITB selbst, sondern vor allem auch für die kleineren Unternehmen rundherum, also Einzelpersonen in Berlin, selbstständige Handwerker, die einen Job auf der Messe hatten, genauso wie zum Beispiel Hotels in Berlin, kleine Reiseunternehmen und natürlich auch die Restaurants, Kultur- und Veranstaltungsorte, Geschäfte, Taxiunternehmen, also die haben ja alle 160.000 Besucher aus aller Welt erwartet und noch steht nicht fest, wer für diese immensen Verdienstausfälle denn aufkommt und ob es überhaupt Entschädigungen geben wird.
Also das wird hinter den Kulissen da gerade geregelt. Wir halten da nochmal fest, 7 Milliarden Euro, haben Sie uns gerade gesagt. Da fragen da auch manche, ja, wie werden denn dann jetzt diese Abschlüsse gemacht, die damals dann, oder die seinerzeit 54 Mal, glaube ich, hat es die ITB gegeben, auf der Messe da eben gemacht wird. Und wie das dann so ist bei den Absagen von Großveranstaltungen wie jetzt, wird eben auch drum gerungen, wer hat da jetzt an wen einen Ersatzanspruch. Und da gibt es ja wohl auch Rufe, dass Unternehmen sogar staatliche Ausgleichszahlungen dann fordern, vom Bund oder vom Land.
Da gibt es noch keine offiziellen Angaben zur finanziellen Situation der ITB selbst, aber ja, was zum Beispiel schon mal klar ist, die reine Standmiete, die erhalten die Aussteller zurück und auch die Tickets der Fachbesucherausweise und der Privatbesucherausweise, die gehen zurück, aber natürlich ist es noch nicht klar, inwiefern sowas jetzt staatlich gelöst werden kann, weil es da einfach um wirklich ganz, ganz große Summen geht. Was aber interessant war, ist, wie die ITB wirklich online reagiert hat. Und das ging ganz, ganz schnell. Zum Beispiel wurden die ganzen Interaktionen, die auf der ITB stattfinden, die wirklich großen Austausche auch von Firmen, die werden jetzt per Telefon und Skype gehalten. Aber nicht nur das, es gab einen großen Launch vor 2 Tagen von der Seite itb.com und da gibt es jetzt eine ganz neue Plattform, die geschaffen wurde, die diese internationale Tourismusbörse quasi online verlegt. Und da ist dann ganz schön was los. Also zum Beispiel Business, Networking, Online-Events, Vorträge und ganz viele Livestreams, die gehen jetzt quasi online weiter.
Also man versucht gerade in Analogie zur Heimarbeit, das jetzt alles von zu Hause zu lösen und zu regeln. Wobei muss man sich ja immer erinnern, das war ja gerade das Attraktive an der ITB. Es kamen da wirklich die Menschen zusammen. Verschiedener Hautfarbe, verschiedener Ethnien, man kam dort zusammen und es war wirklich dann auch ein weltumspannender Austausch. Kommt man eigentlich in diesen Tagen leicht dran an die ITB-Pressestelle?
Das ist gar nicht so einfach. Also ich habe auch offiziell nochmal angefragt und da war auch die Antwort, dass sie wirklich gerade damit beschäftigt sind, erstmal die ganzen Interaktionen zu klären, den großen wirtschaftlichen Schaden erstmal in irgendeiner Form aufzuarbeiten. Also da kommt man als Presse noch gar nicht so einfach dran.
Könnten jetzt einige auf die Idee kommen, wozu brauchen wir eigentlich diese Messe dann im nächsten Jahr? Geht es vielleicht auch ohne?
Ja, wenn man sich so ein bisschen auch anschaut, wie gehen denn Einzelpersonen damit um, wie reagieren Unternehmen oder auch die Presse, da gibt es natürlich Stimmen, die sagen, war das vielleicht eine Kurzschlussreaktion, weil nicht alle Folgemessen aufgrund des Coronavirus, des Covid-Virus abgesagt wurden. Manche sagen auch, braucht man vielleicht solche Messen gar nicht, kann man das nicht vielleicht alles so online lösen. Aber Fazit unter allem ist sozusagen, kann man sagen, dass die ITB einfach super schnell reagiert hat online, weniger schnell in finanziellen Fragen, weil das auch einfach eine Situation ist, die so für alle Seiten vielleicht so noch nicht da gewesen war.
Für uns auch nicht und wir hatten auch ein paar gebraucht, über uns klar, was machen wir denn jetzt? Und all die fantastischen Menschen, die wir schon eingeladen hatten, wollten wir nicht mehr ausladen. Und glücklicherweise ist es uns gelungen, wir haben das ja auch gerade schon im ersten Teil des Sonntagsspaziergangs gehört, unsere beiden Kolleginnen und Kollegen, die da über das nachhaltige Reisen berichtet haben und hier Dirk Rohrbach im Studio anwesend und Anja Blacher, haben freundlicherweise alles wieder hin und her sortiert und geschoben und sind trotzdem da. Susan Zahre, vielen Dank für diese Zuschaltung hier aus Köln, dass Sie uns ein wenig auf die Sprünge geholfen haben, was das alles so bedeutet. angedeutet, es hängt viel mehr an diesem ganzen Reisen dran, als man so glaubt. Das ist ja ein riesiger Wirtschaftsfaktor weltweit. Wir hier im Sonntagsspaziergang berichten eigentlich über das Positive, was mit dem Reisen zu tun hat und zusammenhängt. Es ist aber, wie gesagt, nicht alleine so zu sehen. Anja Blacher, mir fallen noch viele Sachen ein, die ich gerne mit Ihnen besprechen wollte. Gab es Situationen auf der Reise, wo Angst wirklich mal da gewesen ist?
Zum Glück nicht. Es gab keinen Moment, wo ich Angst hatte oder wo ich mich gelähmt gefühlt hatte, ob der Bedingungen, ob der Situation um mich herum, sondern ich hatte immer ein Gefühl der Kontrolle und dass ich kann das managen, was gerade passiert.
Also aufgeben war an keiner Stelle irgendeine Option?
Nein, auch aufgeben war keine Option für mich. Also klar, es ist immer eine Option, aber es war keine, die ich ernsthaft in Erwägung gezogen habe.
Welcher ist so, wenn man zurückschaut, der bewegendste Moment gewesen? Ist das der des Ankommens am Zielpunkt oder ist es der des wieder gesund nach Hause zurückkommens?
Eigentlich ist es der Start, weil das ist der Moment, wo es alles echt wird. Ich habe über ein Jahr lang in die Vorbereitung gesteckt und viel geplant, mit vielen Leuten geredet, viel Zeit investiert und Energie, um das Ganze genau vorzubereiten. Und dann, als der Moment da war, wo ich alleine auf der Eiskuppel stand und losmarschierte und alles hinter mir zurückließ und wusste, nur noch ich und das, was auf meinem Schlitten ist, soll mich hier bis zum Südpol bringen. Das war der bewegendste Moment.
Die Bergsteiger sagen ja auch immer, das ist gar nicht der, wenn man so auf dem Gipfel steht, das ist gar nicht der tollste Moment, weil du musst ja erst wieder zurückkommen. War das dann bei dir auch so, wenn du da, dass du den Moment am Südpol gar nicht so genießen kannst, weil du weißt, hey, ich muss noch mindestens genauso lang zurücklaufen und wer weiß, ob das gut geht?
Ich habe nur eine One-Way-Tour gemacht, das hat mir dann den Rückweg erspart.
Also das heißt, sie sind dann abgeholt worden? Wo?
Ja, ich bin am Südpol von einem Flugzeug zurückgebracht worden.
Okay. Deswegen haben Sie das in dieser Rekordzeit schaffen können, diese 58 Tage, die Sie gebraucht haben bis hin, und waren aber schon am 18. wieder zurück in Zürich. Da fragt man sich, wie kann das gehen?
Ja,
mit dem Flugzeug.
Genau.
Der Grohrbach, was Sie das gerade gesagt haben, alte Bergsteigerweisheit, erst wenn du wieder unten bist, warst du wirklich oben.
Mhm.
Das ist das, was Sie da gerade meinten. Anja Blacher, was hat es mit diesem Claim auf sich? Not bad for a girl. Heute ist Weltfrauentag. Wir wollten das auch auf unserer Bühnensendung eben thematisieren. Sie sind die erste Frau, die solo und ohne Assistenz eine solche Expedition gemacht hat. Hat es diese Reaktion gegeben? Oh, nicht schlecht für ein Mädel?
Es ist schon so, dass man als Frau eher mal so ein bisschen so angeschaut wird, von wegen, wie du willst es schaffen und du traust das zu. Und wenn man es dann schafft, dann, es kann ja gar nicht so schwer gewesen sein, sonst hätte jemand wie du es ja nicht schaffen können. Und ich wollte mit dem Claim so ein bisschen mit dem Augenzwinkern darauf aufmerksam machen, dass das, was nicht schlecht für ein Mädel oder für eine Frau ist, eigentlich auch insgesamt für Männer wie Frauenstandards gar nicht so schlecht ist, denn ich bin sogar etwas weiter zum Südpol solo unsupported and assisted gegangen, als auch je ein Mann vor mir. Und gleichzeitig möchte ich aber auch sagen, Mädels, Frauen, traut euch auch was. Ihr könnt auch großartige Dinge leisten und die sind absolut gleichwertig. Ihr braucht euch da nicht zu verstecken. Vertraut auf eure eigenen Fähigkeiten. Macht was.
Dirk Rohrbach, ist Ihnen mal ein mit einer Frau besetztes Kajak entgegengekommen auf der Reise?
Ich war inspiriert von einer Frau, die als erste Frau diese Reise, es gibt überhaupt nur 11 Menschen, die diese Tour von der Quelle des Missouri bis zum Golf von Mexiko gemacht haben. Und die erste amerikanische Frau oder überhaupt Frau, die habe ich durch ein Video quasi kennengelernt, ganz kurz. Und das hat mich so inspiriert, weil die ist mit Schneeschuhen zur Quelle und das war die Idee, auch meine Reise so zu starten. Und die habe ich später getroffen.
Anja Blacher, danke, dass Sie da waren, dass Sie uns berichtet und erzählt haben. Bleiben Sie noch ein bisschen bis zum Ende der Sendung. Was ist denn vorprogrammiert bei Ihnen? Wie ich Sie so jetzt kennengelernt habe, glaube ich nicht, dass es Sie sehr viele Monate durchgehend in Zürich an Ihrem Arbeitsplatz hält.
Als nächstes kommt nur eine kleine Tour, einmal ans andere Ende der Welt zum Nordpol, aber von der Strecke nur rund 10%. Von daher freue ich mich drauf, wird eine kurzweilige kleine Expedition.
Sie sammeln die Pole sozusagen. Sehr viel mehr haben Sie ja nicht mehr.
Ja, genau. Dann habe ich die Three-Pole-Challenge, falls man sie so nennen möchte, geschafft.
Anja Blacher, vielen Dank. wenn man lange Zeit, viele Tage, lange alleine unterwegs ist in der Natur, wie Anja Blacher in der Antarktis, wie Dirk Rohrbach auf dem Fluss Dirk Rohrbach, gerät man da in eine Art von Flow, wie das ja vor einigen Jahren genannt wurde, eine Art, wie soll ich sagen, Euphorie bei dem, was man tut. Hat sich dieses Gefühl bei Ihnen eingestellt?
Das habe ich mir gewünscht, deswegen habe ich auch das Buch und den Vortrag so genannt, Im Fluss nämlich. Aber das hat sich in der Tat ganz lange nicht eingestellt und ich habe auch das Gefühl, dass das tatsächlich ganz viel mit Adrenalin zusammenhängt. Und wenn man seine Beine benutzt beim Laufen oder vielleicht noch mehr beim Radfahren, ich habe auch lange Touren mit dem Rad gemacht, dann kommt das eher. Und bei dieser Reise war das schon eher so, dass gerade auf diesen Stauseen, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, das Hirn irgendwann versucht, gegen diese Monotonie anzukämpfen und sich abzulenken. Ja, man paddelt da echt 8-9 Tage über 300, 370 Kilometer lange Stauseen, immer bergauf, so wie Frankfurt, München oder so, wegen der Winde, gegen die man ankämpft. Und das Hirn hat irgendwann das Bedürfnis, ich will das nicht, mich damit beschäftigen, sondern ich gehe mal in die Vergangenheit, ich schaue mal, was da so alles war oder in die Zukunft. Man ist interessanterweise, so ging mir das, ganz wenig im Hier und Jetzt bei dieser Reise. Und dann entdeckt man Unerwartetes, das man schon längst dachte, verarbeitet zu haben. Und dann kommt das wieder hoch und dann, oh mein Gott, und dann fällt man auch manchmal in ein Loch, über das es, aus dem es ganz schwer ist, wieder rauszukommen.
Klingt so ein bisschen nach einer selbstgemachten Psychotherapie, der man sich da freiwillig unterzieht.
Ich habe mit einem Extrempaddler, der den Missouri mal aufwärts gefahren ist, von St. Louis, quasi über 3000 Kilometer Strom aufwärts gefahren ist, mit dem habe ich mal philosophiert und der sagte, weißt du so, irgendwann nach 2-3 Wochen wirst du begreifen, dass es da nicht darum geht, was du willst, sondern der Fluss wird dir in den Hintern treten und dich genau dahin schicken, wo du hin sollst. Und das ist irgendwie so ein bisschen passiert. Ich bin mit mir konfrontiert worden. Darauf war ich überhaupt nicht vorbereitet, weil ich dachte, ich habe doch schon andere Reisen gemacht. Ich weiß, wie Expeditionen funktionieren. Ich bin vorbereitet und plötzlich, zack, muss ich in den Spiegel schauen. Und ich mochte das gar nicht, was ich da von mir gesehen habe. Und das beschäftigt mich immer noch so ein Stück weit.
Sie beschäftigen sich sehr oft und häufig mit Nordamerika. Woher kommt diese Vorliebe, dieses Faible für diese Region?
Ich bin in Hanau aufgewachsen. Leider jetzt seit 2 Wochen eben auch mit einem sehr traurigen Kapitel noch belegt oder verhaftet. Aber ansonsten, das war eine Stadt, wo ganz viele amerikanische Präsenz war über das Militär. Ich war umgeben von amerikanischer Kultur. Dann habe ich AFN gehört, den amerikanischen Militärsender. Habe die Country Music gefunden, habe Filme gesehen, Fernsehen als Kind, als Jugendlicher, war so begeistert von dem, was ich da sah. Ich muss da hin. Und dann war ich da und alles war noch viel grandioser. Und deswegen zieht es mich da immer wieder hin. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, es sind so die Menschen. Ich habe das Gefühl manchmal, das mag sehr stereotyp klingen, ich sage es trotzdem, dass wir Deutschen nach Problemen suchen und die Amerikaner nach Lösungen suchen. Und das fand ich so wohltuend in dieser Phase, wo ich selbst so meinen Weg gesucht habe. Und das gilt vielfach noch immer. Ich finde nicht alles toll, was in Amerika stattfindet, aber das ist so eine Sache, da können wir manchmal was von lernen.
Das ist das Schöne, eben, was wir auf Reisen dann für uns herauskristallisieren und dann für dahin sozusagen behalten im eigenen Leben dann auch. Deutsche suchen nach Problemen, Amerikaner nach Lösungen. Da muss ich doch noch mal Anja Blacher mit hineinziehen in unser Gespräch, weil wir über Musik gesprochen haben. Haben Sie eigentlich Musik dabei gehabt auf Ihren langen, langen, langen Tagen?
Die erste Hälfte hatte ich Musik dabei. Habe auch dann viel bunt gemischt gehört, wenn die Tage gut waren. An anstrengenden, schwierigen Tagen habe ich gar nichts gehört. Danach war Spotify nach 30 Tagen im Offline-Modus natürlich tot. Wusste ich vorher, hatte nur auf eine kleine Playlist gehofft, die ich als quasi Digital Care-Paket bekommen hatte. Da waren dann ganze 3 hörbare Lieder drauf. Mit denen konnte ich dann die letzten 30 Tage sozusagen verdingen. Das war dann doch eher schwierig.
Und bei Ihnen?
Ich habe ein Radio mitgenommen. Ich höre wahnsinnig gerne und viel Radio, auch in Amerika, weil das so inspirierend ist. Und ich bin halt ein Country-Fan. Jetzt ist gerade in Berlin C2C, das größte Country-Festival Europas, auch ein Grund, warum ich hier bin.
Nicht abgesagt?
Nee, nicht abgesagt. Die Amerikaner sind alle gekommen und treffen die Menschen. Die sind da nicht so pikiert oder so vorsichtig.
Ja. Ah, das ist schön, dass Sie das verbinden können. Wohin geht die nächste Reise? Was haben Sie vor?
Amerika?
Na, sowas.
Ich werde, interessanterweise, wir haben so einen Verein zur Unterstützung indigener Völker und machen da auch Spendenreisen. In diesem Jahr zum ersten Mal zu Missouri und mit anderen Menschen diesen Fluss zu erleben, der mir so viel bedeutet, das ist nochmal was ganz Besonderes. So deren Staunen, wenn die den zum ersten Mal sehen, wenn die mit mit mir dann gemeinsam drauf paddeln. Das ist eine große Geschichte. Und ich will in den nächsten Jahren alle 50 Staaten bereisen. 50 States ist ein großes Projekt. Und es gibt auch schon einen Podcast dazu, zusammen mit dem Bayerischen Rundfunk. Die erste Staffel erzählt meine Flussreise von Montana bis nach Louisiana in 7 Episoden. Kostenlos überall da, wo es Podcasts gibt.
Na, das ist auch noch erwähnt auf jeden Fall. Das ist schön. Da haben wir jetzt leider nicht mehr die Zeit dazu, weil einmal ist es ja die Begegnung, von der Sie gerade erzählt haben, mit Menschen. Und auf der anderen Seite auch, da kann Anja Blacher ein bisschen weniger dazu sagen, aber diese Hilfsbereitschaft, mit der man, auf die man nicht, mit der man hofft, nicht angewiesen zu sein, aber sie ist ja da, diese Geschichte, die sie uns erzählt hat mit diesen River Angels.
Es gibt ein ganzes Netzwerk von Menschen, die einfach gerne helfen. Grundsätzlich finde ich die Amerikaner unglaublich hilfsbereit und unglaublich gastfreundlich und habe das immer schon genossen bei meinen Reisen, aber mit dem Fluss ist das nochmal besonderer, weil es gibt tatsächlich, vergleichbar mit den Trail Angels auf irgendwelchen Wanderwegen, Menschen, die einfach es sich zur Aufgabe gemacht haben, andere Menschen zu unterstützen, ihnen zu helfen und dann gedanklich mitzureisen. Und das war bei dieser Reise tatsächlich einer der wichtigen Momente.
Dieses und vieles andere hat Dirk Rohrbach mitgebracht, der als erster Europäer gepaddelt ist auf Nordamerikas längsten Flüssen, von der Quelle bis zur Mündung. Fluss im Fluss heißt das Buch von ihm, im Malik Verlag erschienen. Veröffentlichen Sie auch was, Frau Blacher?
Ich habe tatsächlich jetzt Anfragen für Bücher. Ich habe das vorher nie bedacht und bin da jetzt in den ersten Gesprächen und überlege, ob das vielleicht auch was für mich werden kann.
Wir freuen uns, dass Sie beide hier waren bei uns im Sonntagsspaziergang zu Gast. Wir müssen unsere Reisetagebücher zusammenklappen. Das, was Sie gehört haben, war eine Sendung von Theresa Bohrer und Susan Zahre, Musikauswahl Verena Meyer. Und hier in Berlin hat uns in der Technik Philipp Adelmann betreut. Vielen Dank, Andrea Stopp sagt Tschüss, bis nächsten Sonntag.
De la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte des méandres au creux des reins. Tout ira bien. Le vent l'emportera. Ton message à la grande ours, la trajectoire de la course, l'instantané de velours, même s'il sert. Le vent l'emportera, tout disparaît.